Warum bringt es denn nichts, mir Hoffnung zu machen?
Sarkasmus oder Zynismus, dass es da auch immer um die Dosis geht.
Ja. Ne?
Dass das natürlich was Konstruktives hat, aber auch was Destruktives, wenn es eben zu überbordend wird.
Es prasseln so viele Sachen auf einen ein und man möchte damit umgehen. Und die Frage ist halt so ein bisschen, wie gehe ich damit um? Nur weil ich positive Szenarien mir ausmale, heißt es ja nicht, dass ich nicht mir dessen bewusst bin, dass es auch negative Szenarien geben kann, die realistisch sind, genauso wie mein Hoffnungsszenario.
Und da entscheide ich mich doch für das, was mir gut tut, wo ich das Gefühl habe, das zündet mich an, das macht mich lebendig, da fühle ich mich irgendwie, als wäre ich am Leben und nehme teil am Leben. Wie traumatisiert wir eigentlich kollektiv sind, dass wir Angst haben, das zuzulassen. Willkommen zurück. Ich bin Raphael.
Ich bin Emma.
Und das ist Vorwärtsfallen, der Podcast, in dem wir uns in die kleinen Geschichten des Alltags, aber auch die großen Fragen des Lebens stürzen.
Wo bewegt uns Kunst, Kultur und das ganz eigene kreative Schaffen?
Was lässt uns nicht los?
Wie wollen wir leben und was hilft uns dabei?
Fallen ist hier jedenfalls erlaubt, denn wir stehen auch gemeinsam wieder auf. Emma.
Raphael.
We're back.
Yes, we are.
Heute wieder vorwärts gefallen.
Ja.
Emma, heute machen wir ja so ein bisschen so eine Folge, die so doch recht nah irgendwie am Zeitgeschehen auch irgendwo ist.
Ich fühle mich heute irgendwie so, als wenn wir in so einer Talkshow sitzen oder so. So
Maybrit Illner.
Ja. Der Köln-Treff.
Nee, aber deshalb ja auch erstmal der Disclaimer am Anfang. Wir werden heute, glaube ich, über viele Dinge reden, mit denen ihr euch auch bewusst oder unbewusst jetzt auch immer mal so beschäftigt habt durch das Weltgeschehen. Aber dass wir natürlich jetzt hier überhaupt gar keinen Expertenanspruch haben, weder an uns noch an das Thema so an sich, über das wir jetzt sprechen. Eher subjektiv so, aber
unsere Gefühlslage.
Genau.
Genau, und da auch immer, ne, wenn euch irgendwas auffällt oder so, auf das wir auch achten können, sagt immer einfach Bescheid. Also ich glaube, wir sind ja im regen Austausch.
Voll, und ich glaube, wir wollen das jetzt einfach nur so vorausschicken, auch um uns so ein bisschen die Freiheit zu geben, jetzt mal vielleicht auch einfach so mal was rauszuhauen, wo man so denkt, so boah, ich habe auch einfach jetzt gerade so das Gefühl, das ist so und so.
Ja.
Und das hat jetzt aber keinen
politischen Mehrwert heute.
Ja. Genau. Ja.
Keinen politischen Mehrwert.
Ja. Aber bevor das zu abstrakt für euch klingt, wir haben viel über das Thema Hoffnung nachgedacht, das Thema Sarkasmus. Und ich weiß auch noch, wir können ja damit mal anfangen, wie das auf unserer goldenen Liste der Themen gelandet ist. Ne? Ich bin ein sehr optimistischer und zuversichtlicher Mensch.
Mhm.
Und merke auch einfach so, dass ich, also dass es gibt natürlich diesen Bereich, wo bestimmte Dinge naiv sind, wo man irgendwie Utopien hat und Leute den Kopf schütteln und sagen so, ach, das ist aber auch eine Träumerei irgendwie, wenn man jetzt so positiv in die Zukunft guckt. Und gleichzeitig finde ich, gibt es auch das andere Ende des Spektrums und das sehe ich auch im Kulturapparat einfach ganz viel. Und das ist dieser überbordende Sarkasmus mit allem.
Mhm.
Also das so, dass irgendwie wie so ein kollektiver Coping-Mechanismus ganz oft so beim Thema politischer Rechtsruck oder Klimawandel oder ne, Wahlen in den USA oder so, dass da so einen, natürlich so eine Frustration irgendwie vorherrscht, die dann aber auch in so einer, wie gesagt, in so einem Sarkasmus als Coping-Mechanismus mündet und wir irgendwie so viel Zeit dann damit verbringen zu copen, statt irgendwie vielleicht auch konstruktive Gegenmodelle so für uns zu entwickeln, die eben Hoffnung stiften oder wo man irgendwie sagt, so wir suchen jetzt nach einer konstruktiven Lösung und sind jetzt nicht nur immer damit beschäftigt, uns mit dem zu beschäftigen, was so schlecht ist und damit umzugehen, wie schlecht doch alles ist und so. Also dieses Spannungsfeld, ich glaube, das hat irgendwie so dafür gesorgt, dass das so auf unserer Liste gelandet ist.
Ja, und ich finde das irgendwie schön, dass wir heute mal drüber sprechen, weil ich glaube, das geht ganz vielen so. Gerade in diesen Zeiten einfach, in denen wirklich so krass viel passiert. Und so viel Absurdes passiert eigentlich auch, vor allem dieser Auslöser mit der Pandemie. Also, dass wir in ein ganz anderes Setting gerutscht sind irgendwo. Mit Themen, mit denen wir uns vorher noch nie auseinandergesetzt haben, gesellschaftlich in unserer Generation auf jeden Fall nicht. Dann ist man dem einfach so ausgesetzt. Es prasseln so viele Sachen auf einen ein und man möchte damit umgehen. Und die Frage ist halt so ein bisschen, wie gehe ich damit um? Okay, wie will ich mich damit auseinandersetzen? Sowohl für mich als auch für unsere Gesellschaft. Und ich glaube, das sind Themen, die fast wahrscheinlich alle Menschen beschäftigen, denen die Welt wichtig ist, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja. Ja, und wir haben ja, glaube ich, in unserer Alles zu viel Folge, die, also vielleicht kommt die noch oder lief schon.
Ja. Könnt euch auf jeden Fall freuen.
Ja. Entweder ist das hier ein Teaser oder eine Rückschau. nee, aber da ging es für uns ja auch viel um das Thema Überforderung und auch Überforderung durch die Medien und dass wir eben in dieser globalisierten Welt einfach auch sehr schnell einfach rausfinden können, wo sind die Brandherde und wir können uns den ganzen Scheiß reinziehen, der gerade auf der Welt passiert, in Sekundenschnelle und dass da einfach oft Überforderung vorherrscht, dass es uns oft schwer macht, uns dann mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und ich bin ganz bei dir, dass das total wichtig ist, das zu tun. Aber gerade dadurch, dass man diesen Zugang zu diesen ganzen Infos hat, finde ich, geht es da ganz viel auch so um das Wie und um das Dosieren und um dieses, wie schaffe ich mir da einen Zugang, dass ich eben nicht darunter begraben werde oder einfach nur frustriert und energielos bin, nachdem ich mich damit auseinandergesetzt habe, sondern vielleicht sogar konstruktive Gefühle dazu entwickle oder einen Umgang damit finde oder so. Für mich ist tatsächlich auch so dieses, das erstmal einfach so als Datensammeln zu betrachten. Also halt einfach so, dass ich so versuche, mich nicht zu sehr zum Beispiel emotional von Nachrichten zum Beispiel treffen zu lassen, sondern erstmal das quasi so aufzunehmen und da auch bestimmte Zeiten mir für zu nehmen und eben nicht, keine Ahnung, zum Beispiel Tagesschau-Push-Benachrichtigungen zu bekommen, die mich dann irgendwann in meinem Tag treffen, sondern dass ich ganz bewusst Zeiten habe, in denen ich mich damit auseinandersetze, in denen ich eben energetisch auch ready dafür bin.
Ja, auf jeden Fall. Weil du jetzt auch gerade am Anfang diesen Sarkasmus-Aspekt so mit reingeholt hast und das ja irgendwas ist, was du auch total beobachtet hast und was ja wirklich auch einfach stattfindet, dieser Umgang mit solchen Themen in dieses extreme, sarkastische abzudriften, weil man natürlich irgendwie sich auch so einen Raum sucht, in dem man das so ein bisschen kompensiert wahrscheinlich irgendwo.
Voll.
Da muss ich immer an El Hotzo irgendwie denken. Also ich weiß nicht, können wir auch meine in den Shownotes verlinken. Viele kennen ihn, aber ich glaube auch ein paar wahrscheinlich nicht. Das ist jemand, der auf Twitter und so angefangen hat, glaube ich, einfach Jokes zu schreiben und so von One-Linern bis zu ein bisschen längeren Texten. Und der jetzt auch irgendwie für super viel Fernsehformate gearbeitet hat und in dieser Comedy-Branche halt Autor ist, hat, glaube ich, auch einen Podcast und so, und der postet aber halt immer seine ganzen Witze auch auf Instagram nochmal in so einer Slideshow und ein super politischer Mensch auch und setzt sich super viel damit auseinander, aber halt auf eine humorvolle Art, und in seinem Humor steckt auch halt ganz viel Sarkasmus und dieses fast schon so stumpfe, resiliente, so haha.
So, die Welt geht eh unter,
total.
Lass mal einen Witz darüber
total
machen.
Total. Er hatte jetzt auch irgendwie so einen kleinen Shitstorm oder einen größeren Shitstorm, weil er einen Witz zu dem Donald-Trump-Anschlag gemacht hat, als Donald Trump verletzt worden ist, während auf ihn geschossen worden ist. Er hat da irgendwie für viele eine Grenze überschritten und das war jetzt irgendwie ganz viel in der Berichterstattung einfach. Und das ist halt
weiß
immer
noch,
so,
was er da,
ich kann jetzt den O-Ton nicht mehr wiedergeben, das können wir gerne alles nochmal in die Shownotes packen, irgendwie vielleicht auch einen Artikel dazu, aber er hat sowas geschrieben wie, schade, dass er halt nicht getroffen worden ist, also in dem Tonus, was sich, glaube ich, viele auch gedacht haben. Und er hat es aber halt geschrieben und darauf halt, haben halt super viele reagiert, auch die Öffentlich-Rechtlichen Medien, weil er dort auch angestellt ist als Autor, die sich öffentlich davon distanziert haben, jemanden den Tod zu wünschen, egal was für politische Vorstellungen er hat. Und es war aber halt genau wie alles andere als ein Witz von ihm verpackt. Und ich finde, das ist für mich so die Quintessenz von sarkastisch mit politischen Themen umgehen. Also das ist halt, er fällt mir immer sofort ein, wenn wir darüber irgendwie sprechen. Und ich gucke mir das auch total oft an und ich finde es auch super witzig, ganz viel von ihm. Also I love it. Und bin dann aber manchmal trotzdem auch so, boah, krass, das sind schon so arge Themen und da steckt so viel drin, wo es total gut tut, sich manchmal so zu joken und das lustig zu finden und sowas. Und ich finde auch, dass Humor ein ganz, ganz wichtiger Umgang ist mit solchen Themen. Und das war schon immer so und das muss auch immer so sein. Trotzdem, man liest es natürlich dann manchmal einfach so als so ein Joke und denkt sich so, oh, krass, ja, das stimmt schon doll irgendwie eigentlich. Mm. An der Stelle finde ich dann zum Beispiel auch immer super wichtig, dass man sich dann mit den Themen auch auf eine andere Art auseinandersetzt. Ja, aber dieser Hoffnungsaspekt, der wird in so einem Umgang natürlich gar nicht repräsentiert. Also
ja, oder halt so, dass man über konstruktive Utopien spricht oder so, ne? Aber bevor man da jetzt hinkommt, finde ich, darf man auch erstmal ressourcenorientiert auch auf El Hotzo oder überhaupt diese Idee von auch vielleicht herber Sarkasmus, auch im politischen Kontext und so weiter, dass das natürlich, wie ich eben auch gesagt habe, so ein Massen-Coping-Mechanismus auch ist, um da einen Umgang mit zu finden. Und es gibt ja auch eine gewisse Leichtigkeit in dem Moment.
Ja.
Und ich glaube, das hilft auch ganz vielen, mit diesen schweren Themen besser umzugehen.
Auf jeden Fall.
Und deshalb braucht das auch einen Raum und den finde ich auch ganz wichtig. Wie gesagt, was ich nur so beobachtet habe, ist so dieses so, dass so wenig Raum für dann auch eine gewisse Ernsthaftigkeit oder Konstruktivität auch irgendwie gibt. Also ich habe so das Gefühl, dass dieser sarkastische Umgang dann doch eher so der Standard geworden ist. Und wie gesagt, ich finde, das braucht seinen Raum. Ich hatte das letztens erst, also es wirkt jetzt vielleicht ein bisschen out of context, aber da habe ich so, so ein paar Filme aus den 90ern mir angeguckt, ne? Und also auch so und zum Teil, wie Sarkasmus befreit die sind, wie ernst sich diese GeschichtenerzählerInnen nehmen in diesen Filmen. Also sowohl Schauspieler als auch das Skript, als auch da gibt es Filme zum Teil, das ist nie irgendwas Sarkastisches. Und wenn ich jetzt mir irgendeine Netflix-Show angucke oder irgendwelche Filme oder so, das ist immer fast von Anfang bis Ende in jeder Szene ist irgendwas, wo die halt sagen soll, boah, wir nehmen uns nicht so ernst oder wir nehmen die Situation nicht so ernst. Und wie gesagt, ich finde, das hat was Tolles, wenn man diese Leichtigkeit haben kann, aber gleichzeitig finde ich, darf so die Frage erlaubt sein, ja, wo sind denn die Räume, in denen wir uns ernst nehmen?
Ja.
Wo sind denn die Räume, wo wir auch irgendwo Verantwortung übernehmen für unseren Anteil an all dem? Weißt du, auch ein El Hotzo, wir und irgendwer, weißt du, wir sind auch jeder irgendwie Teil des Ganzen, so, ne? Wir brauchen uns nicht größer machen, als wir sind, aber eben auch nicht kleiner, als wir sind. Und dass man einfach so seinen Anteil und seine Ressource, Kreativität vielleicht auch mitbringt und einfach mal Ideen hat.
Ja.
Und die dürfen vielleicht auch im ersten Moment naiv klingen oder irgendwie sehr hoffnungsvoll oder so, wo man vielleicht erstmal die Augen verdreht und denkt so, oh, das ist jetzt aber sehr verträumt oder so. Aber ich glaube halt, dass es das auch in vielen Punkten oft braucht, dass man erstmal eine naive, große Vision braucht, um daraus einfach nur eklektisch so ein paar konstruktive Ideen sich rauszunehmen.
Dass man irgendwie dann im Endeffekt so einen positiven Realismus erarbeiten kann. So.
Voll.
Ja,
das wäre so mein Wunsch irgendwie, dass man mir geht es nicht um diese toxische Positivität und dieses
alles ist
ja,
gut
und dieses
so, ja.
irgendwie krass alles schön zeichnen und immer wegschauen, wenn irgendwie schlechte Nachrichten kommen oder so. Darum geht es mir nicht, sondern mehr so wirklich um dieses, ja, dass man hinschaut, aber dann eben auch konstruktiv da seinen eigenen Beitrag irgendwie auch so bedenkt und visualisiert oder ja.
Ja, wahrscheinlich ist da auch einfach so diese Gleichzeitigkeit von all diesen Teilaspekten halt total wichtig, weißt du, dass man so sagt, okay, diesen sarkastischen Umgang, der ist total, kann auch total gut sein und so und hilfreich, um sich irgendwie dem Ganzen so ein Voll. Bisschen zu nähern. Aber
auch
natürlich,
in der Pandemie zum Beispiel fand ich das so hilfreich. Da habe ich so viel Comedy zum Beispiel auch konsumiert, weil mir das total geholfen hat, wieder so eine gewisse Leichtigkeit zu empfinden, weil eben alles andere im Umfeld gerade so viel Schwere hatte.
Total. Und das schafft es ja auch immer wieder so ein bisschen, ne? Dass man irgendwie so merkt, okay, darüber wird noch so ein devoter Witz gemacht, irgendwie der extrem sarkastisch ist, dann gibt mir das ja auch das Gefühl, okay, wir haben es noch irgendwo so im Griff, weißt du, was ich meine?
Ja.
Aber natürlich ist es, glaube ich, auch wichtig, dass gleichermaßen auch irgendwo ein Raum da ist, der halt trotzdem auch so einen Hoffnungsschimmer noch thematisiert. Weil ich habe jetzt gerade gedacht, das hat mir gerade irgendwie total geholfen, das so zu übertragen, weil ich finde, Sarkasmus ist so, ich liebe Sarkasmus, ich liebe das als Stilmittel irgendwie und ich setze es auch gerne ein, aber ich habe zum Beispiel gerade gedacht, wenn ich jemanden treffe, der extrem sarkastisch ist und ich mich mit dem austausche, halte ich das wirklich auch nicht lange aus. Das ist so ein Zynismus irgendwie, so dieses Zynische, was mich dann irgendwann total fertig macht, weil das ist so eine hoffnungslose Haltung so, und dieses die ganze Zeit so, dass Sachen nicht ernst nehmen auf irgendeine Art. Obwohl ich weiß, dass hinter so Jokes wie von El Hotzo auch eine Ernsthaftigkeit stecken, sonst würde er es nicht machen. Das habe ich manchmal bei so Menschen, die halt, weil es gibt Leute, die leben Sarkasmus, die sind nur sarkastisch und mit denen kannst du dich fast gar nicht mehr normal unterhalten, ohne dass alles so eine Metaebene in dieser Hinsicht hat. Und ich finde das dann zum Beispiel cool, wenn so eine Person in einem Gruppengefüge mit dabei ist, so einem Gespräch dieser Aspekt noch so eine Dynamik verleihen kann. Aber dafür müssen auch Leute in der Gruppe sein, die halt irgendwie andere Herangehensweisen an Themen haben. Und dann finde ich es super angenehm, dass jemand da ist, der nur Sarkasmus
ballert. Genau, es ist ein wichtiger Beitrag so. Aber wie du es gerade gesagt hast, ich finde, da müssen eben auch noch in kleinen Gruppen, aber eben auch gesamtgesellschaftlich Räume da sein für eine konstruktivere Sichtweise oder eine Sichtweise, die eben sich auf die Fahne schreibt, hey, was ist denn, wenn wir uns und unseren Beitrag mal ernst nehmen oder wir vielleicht mal annehmen, dass auch mit dieser ganz kleinen Macht, die wir irgendwie so als Bürger, Bürgerinnen haben, was stellen wir denn jetzt damit an, Konstruktives?
Ja.
Weil, dass wir uns so ein bisschen zum Lachen bringen gegenseitig, uns auf die Schulter klopfen und sagen, hey, wir schaffen das und können da auch einfach mal einen lockeren Witz drüber machen. Mega, wirklich, ist total wichtig, auch in der Gesellschaft so. Aber wie gesagt, ich finde halt so die Gewichtung einfach nur spannend, auch so zu beobachten.
Auf jeden Fall. Ich weiß total, was du meinst. Das sind halt einfach super viele negative, große Themen, mit denen wir uns irgendwie jetzt auseinandersetzen müssen und mit dem man sich auch viel auseinandersetzt. Ich glaube, viele denken, okay, es ist jetzt so viel Schlimmes passiert. Und jetzt zum Beispiel bei den US-Wahlen, das können wir jetzt vielleicht mal ganz gut so als Beispiel nehmen. Ne? Also wir sitzen jetzt hier, Kamala Harris ist jetzt neue Präsidentschaftskandidatin.
Ja.
So. Donald Trump ist wieder kurz davor, diese Wahl zu gewinnen, nachdem wir das alles schon einmal 4 Jahre mitbekommen haben, nachdem ganz viel schlimme Sachen in der Zwischenzeit, davor, danach, währenddessen passiert sind. Und wir stehen schon wieder an diesem Punkt, an dem es so aussieht, als würde er Präsident werden. Und jetzt mit Kamala Harris ist so nochmal irgendwie jemand gekommen, der vielleicht nochmal irgendwie eine andere Dynamik in diese Wahl mit reinbringt. Und ich hatte dann so ein Gespräch mit jemandem, dass ich dann gesagt habe, boah, krass, dann wird er vielleicht gar nicht Präsident mehr. Also dann haben wir doch irgendwie noch die Chance, dass das gar nicht passiert. Und die Person hat mir dann gesagt, es bringt nichts, dir Hoffnung zu machen. Und dieser Satz, da denke ich mir manchmal so, warum bringt es denn nichts, mir Hoffnung zu machen? Weil enttäuscht bin ich auch, wenn er Präsident wird und ich es die ganze Zeit gedacht habe, er wird Präsident.
Ja, ja.
Also ich und meine Enttäuschung spielt in diesem Szenario bei einer US-Präsidentschaft zwar wirklich überhaupt gar keine Rolle. Deswegen, warum bringt es denn nichts, Hoffnung zu haben? Weil Hoffnung ist doch etwas, was eine Gesellschaft und auch mich und aber vor allem eine Gesellschaft und eine Dynamik ja immer weiter nach vorne bringt. Und ich verstehe dann manchmal nicht, dass natürlich, was da, glaube ich, drinne steckt, wenn jemand sowas sagt wie, du brauchst dir keine Hoffnung machen, das bringt nichts, ist natürlich okay, setz dich bitte damit auseinander, dass es nicht so ist, und dann müssen wir irgendwie einen Umgang damit finden, dass Donald Trump wieder der Präsident der USA ist, mhm, und dass wir daraus Konsequenzen dann wieder irgendwie tragen müssen als weltpolitischen Geschehen. Setz dich damit bitte auseinander. Wenn du aber das machst, also wenn du dich damit trotzdem auseinandersetzt, aber trotzdem Hoffnung hast, dann ist das doch was total Gutes, dass man Hoffnung hat, weißt du?
Total.
Hoffnung widerspricht ja nicht einem Realismus. Und das meine ich immer so. Nur weil ich Hoffnung habe, positive Szenarien mir ausmale, heißt es ja nicht, dass ich nicht mir dessen bewusst bin, dass es auch negative Szenarien geben kann, die realistisch sind, genauso wie mein Hoffnungsszenario.
Total. Ich finde, man kann es auch eigentlich mit dieser Analogie beschreiben, wenn man ganz oft in der Liebe enttäuscht wurde und dann den Mut aufbringt, sich trotzdem neu zu verlieben und das zuzulassen, zum Beispiel. Weil das wird jeder auch mal irgendwann erlebt haben, macht schlechte Erfahrungen irgendwie im Beziehungskontext und dann ist da jemand Neues und dann ist da diese Herausforderung, das eben wirklich als etwas Neues zu betrachten und nicht diese ganzen frustrierenden Erfahrungen der Vergangenheit mitzunehmen ins Hier und Jetzt und diese neue, in Anführungsstrichen, Chance, die da vor einem liegt. Und ich finde, wenn man das jetzt auch so auf Gesellschaft überträgt oder jetzt auf dieses Beispiel mit den US-Wahlen, finde ich, ist es halt auch so, dass ich so denke, ja, wir können meinetwegen weiter sarkastisch sein und Trübsal blasen, wenn dann Trump wieder gewählt worden ist. Aber diesen Moment fand ich jetzt so spannend. Also für den Kontext, wir nehmen das hier gerade im Sommer auf, Anfang August.
Ja.
Das ist gerade sehr neu, diese Nummer mit, dass Kamala Harris quasi an den Start geht. Und das war auch jetzt eine Zeit lang, war mein TikTok-Feed zum Beispiel voll davon irgendwie.
Komplett voll, ja.
Aber ich finde es so cool, weil dann war nämlich auch eins irgendwie, wo Leute so einen Sketch gemacht haben irgendwie, wo zwei sich unterhalten und halt wirklich so sagen, du, ich weiß nicht, ich habe da so ein komisches Gefühl in mir und ich weiß gar nicht, was das ist und so. Und, oh Gott, fühlst du etwa auch diese Hopefulness, fühlst du etwa auch Hoffnung und so. Und das fand ich aber so cool, weil das so perfekt auf den Punkt getroffen hat irgendwie, woher wir gerade gesamtgesellschaftlich so kommen. Jetzt nach der Pandemie, Kriegsausbruch in der Ukraine und so weiter, Israel, dies, das. Dass wir irgendwie alle ja jetzt auch so aus so einer Zeit kommen, wo es sehr arm an diesem Gefühl war irgendwie gesamtgesellschaftlich. Und wenn da jetzt mal sowas aufkommt, wo man irgendwie wirklich mal Anlass dazu hat, wie traumatisiert wir eigentlich kollektiv sind, dass wir Angst haben, das zuzulassen.
Ja.
Dass man irgendwie sagt, weil auch diese Person, mit der du dich unterhalten hast, die gesagt hast, mach dir keine Hoffnung, ist ja auch am Ende des Tages ein Selbstschutz. Ist ja auch am Ende des Tages der Schutz davor, nicht zu krass enttäuscht zu werden, wenn es dann doch nicht gut geht.
Ja, auf jeden Fall.
Und das finde ich, passt wieder zu der Beziehungsanalogie, weil es kann immer schief gehen.
Ja, total.
Eine Beziehung kann immer auch in die Brüche gehen, aber dass sie überhaupt erst entstehen kann, dass überhaupt erst was daraus werden kann, dafür braucht es eben auch erstmal das Vertrauen, die Hoffnung, die Zuversicht und eben die ganzen konstruktiven Schritte, die sich daraus ergeben.
Ja.
Nämlich, dass man daran arbeitet.
Ja.
Dass man seinen Beitrag leistet.
Und es bringt ja also, um auf deine Beziehungsanalogie auch nochmal einzugehen, es bringt mich ja auch nicht weiter, wenn ich im Vorhinein schon die ganze Zeit mich mit negativen Gefühlen auseinandersetze, wenn ich sage, oh, das wird nie funktionieren, ich werde mich nie wieder verlieben, ich werde nie wieder eine Bindung mit jemandem eingehen, oder wenn ich in einem Kennenlernprozess bin, irgendwie zu sagen, oh, das wird eh nicht klappen, nein, die Person mag mich gar nicht so sehr und wir sind kein Match oder so, und dann bringt mir das in dieser Zeit ja überhaupt nichts. Wenn es dann gar nicht funktioniert, dann kann ich das immer noch, also dann sollte man auch so mit sich nicht sprechen, aber dann kann man immer noch negative Gefühle irgendwie haben. Aber es bringt mir doch im Vorhinein überhaupt nicht, mich damit auseinanderzusetzen, wie schlimm alles ist.
Ja.
Natürlich ist es total wichtig und deswegen hinkt da vielleicht diese Analogie gerade ein bisschen bei mir in dem Beispiel. Mhm. Natürlich ist es super wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, dass es so sein kann. Und was das für uns bedeutet, gerade bei so einer Sache wie den US-Wahlen, was bedeutet das, dass Donald Trump wieder Präsident wird und dass das ein realistisches Szenario ist. Das ist total wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, gar keine Frage. Aber wie gesagt, diese Auseinandersetzung damit und eine Hoffnung zu schüren, das widerspricht sich in meinen Augen überhaupt nicht.
Weil ich glaube, es ist ja auch noch oft dieses so, das in eine Ecke zu drängen. Weil genauso wie wir ja jetzt auch dem Thema Sarkasmus oder Zynismus auch diese Nuance gegeben haben, dass es da auch immer um die Dosis geht.
Ja.
Ne? Dass das natürlich was Konstruktives hat, aber auch was Destruktives, wenn es eben zu überbordend wird.
Ja.
Und genauso ist es ja auch bei Hoffnung oder Zuversicht, weil viele, die für die dieses Thema oder diese Herangehensweise sehr neu ist, die werden sich dann auch sowas anhören, auch wie wir jetzt vielleicht darüber sprechen und sagen, boah, das ist aber naiv.
Mhm.
Also, dass man immer auch so eine gewisse Naivität darin sieht, wenn jemand irgendwie sich eine gute Zukunft vorstellt.
Klar, auf jeden Fall.
Ich finde, es gibt aber auch ganz viel, zum Beispiel sehr, ja, ganz, ganz rationale Ansätze zu sagen, das gibt Anlass zur Hoffnung.
Mhm.
Oder das gibt Anlass dazu, dass, boah, wir könnten das hinkriegen und so weiter. Auch jetzt, weiß ich nicht, sei es jetzt in der Klimakrise oder auch, wie gesagt, bei den US-Wahlen oder so. Es gibt ganz, ganz rationale Fakten, die Anlass zur Hoffnung geben und nicht nur ein blumiges sich die Zukunft irgendwie ausmalen und
total. Genau, wie erträumen. Es das halt andersrum natürlich auch nicht gibt, also auch gibt, ne? Dass man irgendwie auch sagt, okay, gut, so wie wir uns jetzt auf den Klimawandel zum Beispiel bezogen, wie wir es jetzt gerade haben, so wird es ab irgendeinem Punkt nicht mehr sein können, wegen diesen wissenschaftlichen Fakten. Und dann natürlich, da bringt es dann nichts an der Stelle zu denken, okay, nein, das wird alles noch super oder so. Aber es gibt ganz viele Punkte, wo man, aus denen man auch Hoffnung schüren kann, weißt du? Also genau, was du meinst, es gibt Argumente dafür, dass man hoffnungsvoll sein kann. Und dann ist es auch total wichtig, sich auch darauf zu fokussieren als Antrieb, um sich auch gesellschaftlich darum zu kümmern. Weil wenn ich Hoffnung habe, dann werde ich ja auch produktiv dahingehend, weißt du? Das kann man jetzt, finde ich, gut auf den Klimawandel beziehen, weil wenn ich die Hoffnung, ich persönlich, ich Emma, die Hoffnung habe, dass wir das noch irgendwie kehren können oder zumindest viel Shit, der passieren könnte, irgendwie noch ein bisschen umdrehen können, dann bin ich auch motiviert, ich persönlich an meinem Leben so etwas zu verändern, damit es in die richtige Richtung läuft oder auch Leute davon zu überzeugen, etwas zu verändern, damit es in die richtige Richtung läuft. Und dann kann man aus dieser Hoffnung, aus diesem positiven Grundgefühl etwas schaffen, was diese Hoffnung vielleicht irgendwann bestätigt.
Mhm, voll.
Und das ist bei der Beziehung zum Beispiel auch so. Das ist dieses self-fulfilling prophecies, so, dass du sagst, okay, nein, vielleicht ist das die richtige Person und ich lerne hier gerade jemanden kennen, es fühlt sich alles total schön an und vielleicht wird das ja irgendwie was. Dann gehe ich ja auch da so dran mit einem, so einem positiven Gefühl und dann realisiert sich das vielleicht viel eher, weil ich viel mehr Muse da reinstecke und mich viel mehr involviere und daran arbeite, dass das eine Beziehung wird, die irgendwie funktionieren kann.
Voll.
Und so ist das halt bei so einem Ding wie Klimawandel halt auch, dass es halt auch total wichtig ist, Hoffnung zu haben, damit dadurch auch eine Produktivität entsteht. Weil wenn ich da sitze und denke, es ist alles blöd, es wird eh nicht funktionieren und haha, das ist ja so, macht euch gar keine Hoffnung, dann gehe ich auch nicht dran, dann gehe ich auch in den Supermarkt, denke mir, nee, die Äpfel kann ich auch eingeschweißt kaufen.
Voll, weil das, finde ich, ist auch so diese Gefahr, die ich irgendwie auch in diesem, die in dieser überbordenden Form von Zynismus irgendwie sehe, ist nämlich so dieses trotzige, dass irgendwie auch dieses Thema Weltuntergang zum Beispiel, was jetzt, finde ich, auch immer so in so, ja, das wird so benutzt, so als wäre das so der Freifahrtschein für alles, weißt du?
Die Welt geht eh
so,
unter.
Ja, genau, genau, so, weil das irgendwie so, das sind dann so zum Teil so coole, lässige Typen irgendwie auf Social Media, die dann sowas droppen, weißt du? Und man denkt so, oh, das ist aber ein cooler Umgang damit irgendwie so. Also so, ne, so rein oberflächlich denkt man so, boah, der ist aber ein entspannter Typ. Die Welt geht unter und der macht sich den Lenz und irgendwie, ne, so, wo ich so denke, werden das unsere neuen Idole? Sind das irgendwie die, zu denen wir aufschauen wollen und sagen wollen, ach, genau so will ich irgendwie in die Welt gehen und irgendwie mein Leben führen. Das ist so zu kurz gedacht, finde ich. Also weil wenn die Welt untergeht, dann können wir immer noch, weiß ich nicht.
Witze drüber machen.
Ja, wirklich, aber halt so, das ist so ein Aufgeben, finde ich. Das ist so ein Aufgeben an Stellen, wo ich finde, dass man auch bei Grund zu Pessimismus und so weiter immer noch nicht sagen kann, so, also du bist jetzt auch nicht komplett machtlos in vielen Punkten. Und es ist natürlich die einfachere Variante, sich so darzustellen.
Auf jeden Fall. Ich glaube, Leute sehen das aber halt immer so krass schwarz auf weiß, weißt du? Und das ist auch das, was du am Anfang meintest mit dieser so toxischen Positivität. Und das, davon sprechen wir ja gar nicht, weißt du? Aber ich glaube, Leute sehen das so.
Voll.
So entweder du bist total unrealistisch, super positiv und siehst überhaupt gar nicht, was wirklich Sache ist, oder du bist halt super negativ und siehst gar keine Hoffnung mehr und es gibt dieses Schwarz auf Weiß nicht. Es ist nicht entweder so oder so. Und natürlich habe ich auch Tage, da bin ich wirklich ganz ehrlich, wo ich denke, fuck, das wird nichts mehr. So, und das erschlägt mich und ich denke, ja, oh Gott, ja, nee, dann ist es irgendwie so, keine Ahnung, ich weiß gerade irgendwie nicht mehr weiter. Und an denen ich halt einfach keine Hoffnung mehr empfinde, das ist auch total normal, glaube ich, dass man solche Tage oder Momente irgendwie zwischendurch hat. Aber trotzdem habe ich auch Momente, wo ich denke, Leute, wir kriegen das schon hin, so, wir müssen dann halt jetzt zusammenhalten, oder jetzt auch halt auf die US-Wahlen bezogen, wo ich dieses Video gesehen habe mit dem Beyoncé-Song und dachte mir so, nein, es ist noch nicht vorbei, so, weißt du,
voll.
Es ist. Und dann liest man diese Nachrichten mit den Spenden für sie und so, dass halt so viele doch irgendwie auch dahinter stehen und Unterstützung zeigen, auch innerhalb der USA, dass ich dann immer so denke, boah, vielleicht wird es ja doch was. Und das ist halt nicht immer schwarz auf weiß. Ich kann nicht immer so denken und ich kann aber auch nicht immer so denken, so negativ denken. Das ist halt so ein In-Between, aber komplett abzusprechen, dass man irgendwie hoffnungsvoll auch an Themen herangeht, vor allem in einem Konsens, also gemeinsam irgendwie, das ist so gefährlich, glaube ich. Also,
Ja. Ich finde auch so diese in die Zukunft schauen, weißt du? Es ist ja auch immer dieses Spektrum, von dem wir jetzt sprachen. Einmal diese überbordende Naivität und diese überbordende Zynismus. Finde ich, fußt ja beides wiederum auf dieser Idee, ich kann die Zukunft kennen. Ich kann doch sehen, wohin das hier führt, nämlich das Ende der Welt oder der Ponyhof. Ja? So, weißt du, aber wir können die Zukunft nicht kennen.
Ja.
Und sich das immer wieder zu vergegenwärtigen, weil einen das immer in diese konstruktive Gegenwart bringt, in der man sich tatsächlich eigenmächtig entscheiden kann. Und ich habe da zwei Punkte. Einmal dieses ganz eigennützige, selbstbezogene, wie geht es mir denn eigentlich, wenn ich zynisch bin? Wie geht es mir denn eigentlich, wenn ich hoffnungslos bin? Und dass ich doch dann mich lieber dafür entscheide, hoffnungsvoll zu sein, einfach allein schon, weil es mir damit besser geht.
Ja.
Ja? Und auf der anderen Seite, dass quasi hoffnungsvoll sein, dass es ja auch immer die Frage ist, wähle deine Illusion. Du kannst entweder dir eine Zukunft vorstellen, in der alles den Bach runtergeht, oder eine Zukunft, in der wir es irgendwie hinkriegen. Aber beides ist eine Illusion. Das muss man immer wieder betonen. Wir können natürlich unsere Prognosen heranziehen, wissenschaftliche Fakten, Expertenmeinungen, bla bla bla. Aber am Ende des Tages entscheiden wir uns dann für eine Vision von etwas, was wir von hier aus noch nicht kennen können.
Ja.
Und da entscheide ich mich doch für das, was mir gut tut, wo ich das Gefühl habe, das zündet mich an, das macht mich lebendig, da fühle ich mich irgendwie, als wäre ich am Leben und nehme teil am Leben. Und das sind für mich halt wirklich eher die Narrative, in denen wir eben einen optimistischen Realismus haben.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem bezogen auf so Zukunftsthemen, ne? Also bezogen auf, wie könnte diese Situation ausgehen. Da ist es viel, viel, also angenehmer klingt zu komisch, aber viel, viel also schöner, wenn man irgendwie daraus so eine Hoffnung zieht, um weiterzumachen, um mit sich zu leben, um mit dieser Situation zu leben. Alleine dafür. Mhm. Schwierig wird es natürlich bei Situationen, die schon super blöd sind. Also, und da dann davor zu sitzen und zu denken, also gerade jetzt zum Beispiel diese beiden Kriege, da vorzusitzen vor den Nachrichten und zu denken, ah ja, aber es wird vielleicht noch besser und so, das ist natürlich viel schwieriger als auf Zukunftsthemen bezogen. Also.
Und das ist, ich glaube, das ist auch der große Unterschied zwischen einem optimistischen Realismus und eben so einer toxischen Positivität.
Ja.
Weil bei dem einen schauen wir weg und bei dem anderen schauen wir halt hin.
Ja.
Und spannend finde ich halt auch dieses Hinschauen und dass trotzdem Optimismus möglich ist. Also
finde ich so gut, dass du sagst.
Weil was ich jetzt auch seit, ich glaube, 1,5 Jahren oder so, sehe ich relativ regelmäßig so eine ukrainische Familie. Mhm. Bin da halt so immer mal präsent, auch so als Hausaufgabenhilfe, aber halt auch einfach so als Ansprechpartner in Deutschland irgendwie. Ja. Und bin jetzt auch mit denen inzwischen gut befreundet und so und hab da natürlich auch immer noch mal so eine ganz andere Ebene gehabt, was diesen Ukraine-Krieg anging zum Beispiel. Also, und das weiß ich auch noch, dass das am Anfang eine ganz bewusste Entscheidung war für mich, mich dem halt auch zu stellen, weil mir das schon regelmäßig das Herz gebrochen hat, mit diesem Jungen, mit diesem kleinen Kind quasi zu beschäftigen, der halt auch wirklich darunter leidet, dass er seinen Vater jetzt monatelang nicht sieht, dass er von zu Hause weg musste, dass er jetzt eine neue Sprache lernen muss. Weißt du, so dieses Schicksal einfach.
Ja.
Das meine ich auch mit diesem optimistischen Realismus einfach, das hat auch oft mit der Bereitschaft zu tun, sich das Herz brechen zu lassen.
Mhm.
Und es eben nicht mit einer Mauer aus Zynismus von sich fernzuhalten,
ne?
Sondern halt wirklich, dass ein, ich sage auch immer so, ein gebrochenes Herz ist auch ein offenes und man ist bereit, halt auch wirklich die Dinge zu fühlen, die man vielleicht auch fühlen muss, um konstruktives Handeln folgen zu lassen. So, und für mich, ich habe so oft, auch gerade in Bezug auf diese Kriege, weißt du, so oft auch wirklich Momente gehabt, wo ich mich traurig und frustriert gefühlt habe über das, was da passiert und so weiter, ne? Und gleichzeitig denke ich dann auch so, ich kann jetzt hier auch keine politischen Systeme beeinflussen oder irgendeine, ich kann wählen gehen und dies und jenes so, aber so, man fühlt sich halt trotzdem machtlos, weil dieser Einfluss so klein ist und gleichzeitig sehe ich, wie das Leben mir einen Auftrag gibt, weißt du, da ist diese Familie, da gibt es jetzt diese Notwendigkeit irgendwie, dass jemand mit dem Jungen Hausaufgaben macht und irgendwie bei den Deutschhausaufgaben hilft und so weiter und dann nehme ich diesen Auftrag vom Leben an, weißt du? Dann denke ich so, ah, und genau das ist mein kleiner Anteil an womöglich der Lösung oder einer, ja, ich will nicht Lösung für diesen gesamten Konflikt sondern ich meine mit einem menschlichen Auseinandersetzung damit, wie gehen wir jetzt mit der neuen Situation um, so dass es uns als Menschheit möglichst vielen gut geht. Das ist mein Anteil daran. Und der kann so klein sein, aber den dann wahrzunehmen.
Auf jeden Fall, Raphael. Und ich finde, der Anteil daran, und deswegen ist mir das so wichtig, dass man sich weiterhin mit all dem auch auseinandersetzt. Der Anteil ist auch diese Auseinandersetzung. Der Anteil, du, also selbst wenn du nicht operativ handelst irgendwie oder jetzt nicht irgendwas tust aktiv, aber sich damit auseinanderzusetzen, ist schon das Mindeste an eigenem Anteil, was man machen muss. Also das ist, ich sage ganz bewusst muss, weil ich bin mir sehr sicher, wir sind hier alle eine große Welt, also eine Gesellschaft. Und das, was man immer tun kann, ist, sich mit den Themen auseinanderzusetzen, sich damit zu beschäftigen, was da passiert und dadurch Anteil zu nehmen, also Anteilnahme durch Auseinandersetzung. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, sich weiterhin damit auseinanderzusetzen, was passiert. Und man darf auch, obwohl das einen extrem erschlägt, gar keine Frage, und manchmal frustriert und Angst macht und so, aber man darf nicht aufhören, man darf nicht müde werden davon, da immer wachsam zu bleiben und irgendwie dabei zu bleiben.
Voll. Weil ich glaube auch, ich finde, es ist ganz wichtig, dass du das nochmal so betont hast, auch als ersten Schritt irgendwo, Weil wenn ich jetzt so überlege, wenn ich mich eben nicht mit diesem Thema zum Beispiel auseinandergesetzt hätte oder eben auch nicht zugelassen hätte, dass mir dieser Ukraine-Krieg das Herz bricht und ich dann eine Emotion zu habe, einfach so simpel ausgedrückt, weiß ich auch nicht, ob ich dann in der Form diesen Ruf empfunden hätte, da jetzt irgendwie mich einzubringen, weißt du? Natürlich hätte es da rechts und links sicher auch noch Leute gegeben, die das hätten übernehmen können, so. Aber dass ich das dann in dem Moment wahrgenommen habe, lag eben tatsächlich genau daran, was du gesagt hast. Nämlich, dass ich da bereit war, mich in erster Linie erstmal mit dem Thema auseinanderzusetzen und mir dann eine Emotion auch zuzuerlauben. Ja. Was halt auch so eine Ebene ist, finde ich, weil oft ja auch im Nachrichtenkontext und so immer sehr rational über alles gesprochen wird und so. Aber ich finde diese menschliche Komponente gerade bei diesem Kriegsthema ultra wichtig.
Ja.
Weil ich glaube, dass wir da alle eigentlich einen sehr klaren, natürlichen Instinkt haben, was inwiefern das jetzt gerade menschlich in Ordnung ist, was da abgeht oder nicht. Und was jetzt der nächste logische Schritt ist. Nämlich, dass bevor wir uns an den großen Konflikt machen, es jetzt vielleicht gerade erstmal darum geht, diesen Nachbarn, der gerade vor diesem Krieg geflohen ist oder so, den einfach mal zu fragen, wie es dem geht.
Ja.
Den einfach mal zu fragen, ey, ne, was ist da bei dir im Land abgegangen? Erzähl doch mal. Und dass daraus wiederum neue Informationen entstehen, die eben auch ganz greifbar sind. Und daraus sich dann womöglich auch selbst empfundene Aufträge ergeben. Das muss ja noch nicht mal von aus, weil oft ist ja dann auch so diese Idee, oh Gott, dann bin ich irgendwie verantwortlich oder so. Nee, du empfindest dann womöglich einen Ruf.
Ja.
Du empfindest dann womöglich die Notwendigkeit, etwas zu tun oder beizutragen.
Ich finde, das stärkt auch einfach unser Miteinander, unser Zusammenleben. Und das schon auf den kleinsten Ebenen. Also weil ich finde dieses Nachbarnbild gerade so gut oder so passend. Ich hatte letztens zum Beispiel auch eine Situation im Uber, da bin ich Uber gefahren und mein Uber-Fahrer ist auch vom Krieg geflohen und hat mir halt erzählt, wie es ihm so geht und mit was er halt kämpfen muss, seitdem er hier ist. Und das sind Strukturen, die mir als weiße Person in Deutschland überhaupt nicht bewusst sind, weil ich mich damit nicht auseinandersetzen muss. Ich muss nicht zum Asylamt, ich muss keine Anträge stellen, ich muss keine Sprache lernen und sowas. Wenn ich nicht mich mit diesem Konflikt auf Nachrichtenebene auseinandersetze und diese Begegnung nicht habe, jetzt zum Beispiel wie in dem Uber, genau, dann sehe ich Leute und deren Handeln und kann nicht einschätzen, warum die so handeln. Wenn ich aber mich damit auseinandersetze und in den Austausch gehe und weiß, worum es da geht, dann können wir miteinander leben, weil wir uns alle besser verstehen können, was die Intention von Handeln ist. Und das ist einfach für mich Empathie. Das ist einfach, also weißt du, es ist ein ganz menschliches Tool, sich mit Sachen auseinanderzusetzen, weil ich möchte, dass wir miteinander leben können.
Mhm.
Und ich möchte Leute verstehen, weil ich mit den Leuten zusammen leben möchte und agieren möchte. Und deswegen kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, wie man sich aus eigenem Bedürfnis lieber komplett aus diesen Sachen rauszieht. Ich glaube, das ist ein großer Teil zum Beispiel für Rechtsruck oder ein großer Anteil, den Rechtsruck halt hat, ist, dass Leute sich nicht mehr mit dem Leiden anderer auseinandersetzen und dann Hass entwickeln oder eine Feindlichkeit entwickeln, weil sie die anderen nicht mehr nachvollziehen können, weil sie sich nicht mehr mit dem auseinandersetzen, was andere Menschen durchmachen oder woher das kommt. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, sich weiterhin damit auseinanderzusetzen. Und um jetzt auch nochmal unser Thema ein bisschen damit reinzubringen, deswegen ist es für mich auch wichtig, optimistisch dabei zu bleiben in der Auseinandersetzung mit diesen Themen, weil ich dann mich sowohl damit auseinandersetze, wie es den anderen geht und was passiert, b, aber trotzdem mich auch selbst schütze durch diesen optimistischen Kreis, diesen hoffnungsvollen Ansatz an Themen heranzugehen. Mich persönlich.
Gleichwohl ich diese Verbentscheidung da total wichtig finde, ob wir uns damit schützen oder uns damit unterstützen oder auch
unterstützen
stärken oder sogar voranbringen.
Ja.
weil ich würde fast sagen, was ist daran Schutz und was ist, weil ich glaube auch, dass man sich mit einer Form von Hoffnung selbst schützen kann. Mhm. Aber ich glaube, dass man sich auch anzündet damit. Und bei manchen kann das sogar auch, können das noch ganz andere Sachen sein, die einen da anzünden und sagen, boah, damit fühle ich mich irgendwie lebendiger, das bringt mich voran. Und es darf auch Zeiten geben, in denen man sich mal mit ein bisschen Zynismus und Sarkasmus schützt.
Auf jeden Fall.
Aber ich finde, gerade in der Konversation und in dem, was du jetzt gerade gesagt hast, ist ja total wichtig, dieser Hoffnungsaspekt, dass es eben kein Selbstschutz ist. Also so wie du das gerade beschrieben hast, klingt das für mich eher wie ein Vorangehen irgendwie.
Ja, vielleicht ist es das auch auf jeden Fall. Mhm. Das ist natürlich super schwierig, ne? Also ich sitze ja auch und denke manchmal, ich kann nicht mehr, ich kann das nicht mehr aushalten. Und wie soll ich da jetzt hoffnungsvoll das konsumieren? Das ist natürlich eine Riesenaufgabe und überhaupt nicht leicht. Aber ich glaube, wenn man sich immer wieder bewusst macht, dass man das für sich und für andere machen muss und dass das irgendwie ein Ansatz sein kann, der einen da unterstützt, dann kann man irgendwann vielleicht Step by Step wirklich einen Umgang damit finden, wie man sagt, okay, ich setze mich viel damit auseinander und trotzdem gehe ich nicht darin unter. So. Mm,
voll. Und ich glaube, auch da ist es total wichtig, diese Dimension sich vielleicht auch nochmal zu verdeutlichen, weil ich glaube, dass auch diese zwei Extreme, über die wir jetzt auch immer wieder sprechen, daraus entstehen, dass man sich entweder als total unbedeutend auch irgendwie einstuft und irgendwie sagt, jetzt nehmt euch mal alle nicht so wichtig, wir haben gar keinen Einfluss so richtig, ne, warum sollten wir jetzt hier Hoffnung haben? Mm. Und auf der anderen Seite eben natürlich so dieses so, dass man das überschätzt, inwiefern man Einfluss nehmen kann und dann irgendwie so überbordend sich verantwortlich fühlt und da vielleicht sogar auch unter Druck gerät oder so. Und da finde ich, ist es total wichtig für sich einfach mal so eine Balance zu finden und wirklich zu sehen, ja, ich kann hier keine politischen Systeme ändern oder diese großen Zyklen irgendwie direkt beeinflussen, aber dass man immer eine Plattform des eigenen Lebens hat. Dass man immer eine Plattform des eigenen Lebens hat, in der man Einfluss nimmt und auch Gewicht auf bestimmte Werte legt. Und das klingt so cheesy, aber wirklich ein Reiskorn kann die Waage kippen.
Auf jeden Fall, ja.
Und dass man sein Reiskorn einfach ernst nimmt und so schwer wie möglich macht für seine Sache, weißt du? Und das bedeutet dann halt wirklich, das bedeutet dann nicht diese überbordende, überfordernde Nummer, von der uns die Angst oft erzählt, sondern das sind die Kleinigkeiten. Das ist dieses, dass man mit dem Uber-Fahrer vielleicht einfach ein Gespräch führt und der nach Hause geht und irgendwie sich auch ein Stück besser fühlt oder so. Das bedeutet vielleicht einfach, dass man, wie gesagt, mal rechts und links fragt, ey, erzähl mir mal von deinem Weg irgendwie, wie du hierher gekommen bist und was du alles hast durchmachen müssen oder irgendwie so. Aber dass es diese ganz kleinen Nummern oft sind und ich bin ja auch der Überzeugung, dass das Leben einem das zeigt, dass es nicht grundlos passiert, dass einem jetzt irgendwie, dass jetzt dieser Nachbar bei einem eingezogen ist oder dass dieses oder jenes passiert ist, weil das Leben auch sagt, du bist genau die richtige Person, um diesen kleinen Anteil dieses großen Themas irgendwie konstruktiv voranzubringen.
Ja.
Und das einfach anzunehmen.
Total. Man hat Anteil daran. Das ist, ich glaube, das ist ganz wichtig. Genau das, was du sagst, Rafa, ich habe gerade irgendwie so krasse Selbsterkenntnisse. Dieses so, man ist ein Stück von dem großen Ganzen. Natürlich ist man nicht das größte Stück, gar keine Frage. Und es lastet auf einem auch nicht alle Verantwortung. Aber man hat trotzdem eine Teilverantwortung. Und also Reiskörner bestehen halt aus ganz vielen Körnern. Es ist halt nicht ein Klumpen, sondern es sind halt ganz viele Körner. Und wenn viele Körner halt wegfallen, es ist halt wenig Korn nur noch so. Mhm. So wichtig immer wieder zu erkennen, man ist Teil dieser Welt. Voll. Und deswegen setzt man sich auch mit der Welt auseinander. Und deswegen sollte man auch immer getrieben sein, die Welt zu dem bestmöglichsten Ort zu machen, egal was für Umstände auf einen zukommen und egal wie tough das auch ist. Mhm. Und deswegen haben wir uns alle ja auch irgendwie, um auch immer wieder da in den Austausch zu gehen halt und sich auch gegenseitig zu unterstützen, wenn man mal nicht weiterkommt und diese Hoffnung auch nicht mehr spüren kann.
Voll.
Ja.
Ich finde auch, gerade wenn jemand jetzt zum Beispiel sich nach wie vor an einem sehr hoffnungslosen Ort befindet und irgendwie auch das Gefühl hat, so, boah, ich weiß gar nicht, wo ich da ansetzen soll. Was mir tatsächlich auch oft hilft, ist auch nochmal so, also auch wenn ich so eigentlich mit Geschichte so, das kann sehr dröge sein und so weiter, aber selbst in der sehr jungen Geschichte, also zum Beispiel jetzt für uns als queere Menschen, zum Beispiel als ich mich auch mal mit der AIDS-Krise befasst habe und wieder Leute auf die Straße gegangen sind und dafür demonstriert haben, dass erstmal angefangen wird, an dem Thema zu forschen, weil da eben auch ganz viel Diskriminierung geherrscht hat und niemand sich mit dieser schwulen Krankheit auseinandersetzen wollte, die aber, oh Wunder, eigentlich alle betrifft.
Ja.
Aber dass, also dass da Leute auf die Straße gegangen sind und dass wirklich eine Handvoll Leute waren, die das initiiert haben. Also dass man quasi sich Geschichten sucht vielleicht auch in der Retrospektive, wie jetzt Dinge eigentlich so gekommen sind, wie sie jetzt sind. Und da wird man immer feststellen, dass es irgendwo einen Anfang genommen hat. Und das war oft das Reiskorn. Das war oft die eine Person, die gesagt hat, ey, wir müssen jetzt dafür demonstrieren, dass an dem AIDS-Thema geforscht wird. Sonst kriegen wir keine Behandlungsmöglichkeit für.
Ja.
So, da müssen wir jetzt mal, das müssen wir jetzt einfordern irgendwie. Und dass man wirklich diese ersten Momente dieser Bewegungen sich vielleicht auch wirklich noch mal ganz bewusst reinzieht und anschaut, um dann eben noch mal, nicht um sich irgendwie größer zu machen, als man ist, wie gesagt, ne, und zu sagen, oh, wenn ich jetzt was anstoße, dann wird es genauso funktionieren, sondern sich bewusst zu machen, dass es funktionieren kann.
Genau, dass diese Hoffnung nicht ungerechtfertigt ist. Genau.
Voll, weil große Dinge hatten immer kleine Anfänge.
Ja.
Und sich diese Geschichten noch mal herzuholen.
Ja. Ja, voll, das finde ich so schön irgendwie gerade. Den Satz finde ich auch so schön.
Emma.
Raphael.
Wir haben Hoffnung, oder?
Ja, ich bin gerade ganz aufgewühlt irgendwie. Ja. Aber also auf eine ganz positive Art. Diese Folge hat mir Hoffnung gemacht. Also ich finde es irgendwie so, so wichtig, dass wir da auch immer wieder drüber sprechen. Ich glaube, genau das, was wir gerade gemacht haben, auch mal vielleicht bei sich im Umfeld irgendwie auch nochmal zu machen und zu erarbeiten, warum fühlt man sich so hoffnungslos vielleicht auch manchmal. Ich glaube, das ist so wichtig, um wieder Energie dafür zu tanken und nochmal neu auf Dinge einfach draufschauen zu können.
Voll.
Und vielleicht auch einen neuen Umgang mit Themen zu finden, ne? Also vielleicht setzt man auch nochmal ganz woanders an, ja.
Voll. In dem Sinne, die Autorin Glennon Doyle sagt auch mal, we can do hard things.
Ja.
Und meint damit halt auch so dieses so, wir müssen nicht wegschauen, um optimistisch zu sein. Wir können auch die schweren Dinge uns anschauen und sagen, wir können auch mit schweren Dingen den Umgang finden. Und der Überzeugung bin ich auch total. Von daher, lass uns nach vorne schauen.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Das machen wir.
Ich freue mich auf nächste Woche.
Ich mich auch.
Ja, bleibt nur noch zu sagen, danke, dass auch du bei dieser Folge mit dabei warst. Und auch wenn Emmas und mein Gespräch hier zu einem Ende gekommen ist, denken wir unsere Themen aus den Folgen natürlich immer irgendwie weiter. Und das am liebsten mit dir zusammen. Daher, falls das noch nicht geschehen ist, abonniere jetzt Vorwärtsfallen auf der Podcast-Plattform deines Vertrauens, damit du die nächste Folge nicht verpasst, und connecte dich auch gern mit uns persönlich. Folge dazu gleich beim nächsten Griff zum Smartphone Emma und mir auf unseren Social-Media-Accounts, die findest du auch in den Shownotes, und auch dem Profil von Vorwärtsfallen. Dort teilen wir nämlich immer wieder Zusatzmaterial zu unseren Themen, die dich auf deinem Weg weiterbringen sollen. Spannende Reflexionsfragen, Buchtipps, Filmtipps und vieles mehr. Außerdem kannst du dich dort direkt mit uns und der Vorwärtsfallen-Community austauschen, uns Feedback dalassen und uns vor allem von deinen ganz eigenen Erfahrungen mit den Themen von heute zum Beispiel erzählen. Also, tausend Dank nochmal für dein Mithören, Mitfühlen und Mitdenken. Und wenn du den Podcast an sich unterstützen möchtest, schick ihn Freunden und Familie. Und was uns besonders hilft, ist auch, wenn du direkt nach dieser Folge hier die 2 Minuten Zeit nimmst, um den Podcast mit 5 Sternen zu bewerten. So entdecken mehr Menschen unsere Themen, und das bedeutet eben auch mehr Vielfalt, mehr kreieren, vorwärts fallen und auch gemeinsam wieder aufstehen. Also in diesem Sinne, wir freuen uns, von dir zu lesen, und wir hören uns in der nächsten Folge.